Moin Bert.
Ahoi Thomas, schön dich zu sehen. Ich freue mich.
Ahoi, du bist doch gar kein Hanseat.
Nee, das bin ich nicht, aber ich war jetzt wieder mit viel mit Hamburgern unterwegs und ich mag deren Schnack.
Na dann, sehr schön. Bert Silzner haben wir zu Gast. Dich kenne ich schon seit, keine Ahnung, 2014 kann das sein, wo du noch mit Olympus Playground durch die Gegend gezogen bist.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du mich an mich erinnerst.
Doch, mache ich natürlich.
Sicher, ja. Bestimmt, klar. Nein, da warst du mit Olympus unterwegs und da haben die diesen wunderbaren, also Olympus Kameras, für Leute, die das nicht kennen,
ja.
Da hast du den Playground bespielt mit Langzeitbelichtung. Aber stell dich erstmal kurz vor, wer ist denn Bert Silzner?
Okay, Thomas, ja. Also ich heiße Bert, wie du schon gesagt hast, 42 und eigentlich habe ich Eventmanagement studiert. Es ist was komplett anderes als das, was ich jetzt dann in den letzten 15 Jahren allgemein gemacht habe oder auch heute mache. Ich habe 2007 meine Uni als Eventmanager eigentlich ganz gut beendet. Und war dann kurzzeitig auch wirklich in dem Business drin. Aber also es war so ein, hier für ein großes Unternehmen für zwei Bundesländer sollte ich dann solche Events organisieren. Ich war aber selber nicht bei den Events drauf und es war ein Job am Computer und ich musste Leute siezen und ich musste irgendwie meinen Urlaub fürs nächste Jahr planen. Und wenn du gerade von der Uni kommst, dann ist das schon recht schwierig. Ging leider nicht so lang. Ich habe das selber entschieden, habe dann noch irgendwie ein, zwei Events gemacht und habe dann durch einen Zufall jemanden aus Berlin kennengelernt, der mir dann gesagt hat, Bert, komm doch irgendwie für eine Woche mit zu mir, kannst bei mir arbeiten. Ich habe genug Jobs gerade. Und dann sind da irgendwie 3 Wochen draus geworden und dann bin ich einfach geblieben. Und das ist jetzt irgendwie seit 2007 glücklich in Berlin.
Wahnsinn, 2007. Aber eigentlich kommst du ganz irgendwo anders her, ne?
Genau, ich bin in Baden-Baden geboren und zwischen Baden-Baden und Frankfurt habe ich dann irgendwann mal studiert. Und dann eben von dort nach Frankfurt und von Frankfurt dann nach Berlin. Und
da bist du immer noch.
Ja, genau, hier bin ich immer noch.
Wer den Bert jetzt nicht vor Augen hat, sieht wirklich aus wie so ein Freigeist, sag ich jetzt mal. Ne? So die Ringe an den Fingern, ein Lotter, Wallerhaar, nicht so wie ich jetzt hier.
Ach.
Also der, wenn du einen Künstler vor Augen haben willst, dann ist er das. Ne?
Danke.
So, aber dann, also ich bin ja dann, du bist 2007 dann irgendwie weggewechselt und ich habe ja die Lücke bis 2014. Was war denn eigentlich dazwischen?
Ah, okay, also was war dazwischen? Ganz am Anfang, was auch irgendwie, womit ich mir meine harte Schrippen verdient habe, war im Musikbusiness. Ich habe mit einem bekannten DJ, der mich auch unter anderem sozusagen mit nach Berlin in sein Boot geholt hatte, dann eine Agentur gegründet, also DJs vermitteln und Veranstaltungen, Platys hier im Tachlis, was es noch irgendwie bis 2000, ich glaube 11 gab es noch das Tachlis. Da haben wir Soli-Partys geschmissen und haben da unsere DJs spielen lassen und haben dann irgendwie das Geld, was wir eingenommen haben, den Anwälten der damaligen Künstler gegeben, damit sie weiter dafür kämpfen, dass die Künstler im Tacheles bleiben dürfen. Hier, also stadtpolitisch, da waren wir gut aufgestellt.
Ja, sehr schön. Ja, mein Gott, ne, die haben ja gerade mal Ahnung von 3 Noten, sage ich jetzt mal. Ne, aber wenn da jetzt die geballte Macht von irgendjemand anders kommt, dann kannst du entweder aufgeben oder halt Freunde suchen. Ne? Und das warst du dann anscheinend. Ne?
Genau.
Und irgendwann hast du mal eine Kamera in die Hand genommen oder wie ist das passiert?
Nee,
oder wurdest du mit Gewalt gezwungen?
Also, wenn das mit Gewalt gezwungen war, dann hat es sich auf jeden Fall in dem Fall für mich immer gelohnt. Denn nein, in meiner Jugend hatte ich keine Kamera. Ich war auch nicht interessiert. Also im Sinne von, ich möchte mit 15, 16 oder 17 Jahren eine Kamera besitzen und Fotos machen. Nein, das ist alles erst viel später gekommen. Ich hatte irgendwann auch die Nase voll. Also es ging so 4, 5 Jahre stadtpolitische Geschichten für hier Berlin in der Entwicklung zu sitzen und sich für alles krumm zu machen. Das hat mir auch wirklich getaugt, habe super Leute kennengelernt. Aber nee, niemand hat mir dann eine Kamera aufgezwungen, sondern irgendwann brauchte ich ja wieder einen neuen Job und habe dann in so Eventmanagement-Rubriken dann irgendwie so ein bisschen gestöbert und habe dann irgendwie eine Anzeige gelesen, dass ein Team noch Leute braucht für eine Umsetzung von einer Kommunikationsplattform, die aber beinhaltet, dass man mit Kameras umgehen muss. Oder
ziemlich verklausuliert. Ne?
Genau, dachte ich auch so. Naja, aber irgendwie zu der damaligen Zeit, du kommst gerade frisch von der Uni, bist dann halt irgendwie noch so ein bisschen in diesem Jargon und dann hast du halt eben gesagt, hier, ich schicke dir irgendwie, also ich habe meine drei Zeilen drunter gesetzt und habe das dann an die abgeschickt und war dann 2 Tage später dann tatsächlich eingeladen worden. Und es war dann in Mitte in einem Konferenzraum von einem Hotel und ich bin dann irgendwie damals mit Hermann, ich hatte so einen Hund dabei, meinen damaligen Hund, der ist dann mitgekommen und dann war das halt so, dass man uns aufgeklärt hat, dass die da eine Ausstellung planen, aber an dieser Ausstellung muss noch ein bisschen gefeilt werden und sie brauchen halt unterschiedliche Positionen oder beziehungsweise wollen noch unterschiedliche Positionen belegen. Und da kam es dann, dass sie mich gefragt haben, Bert, sag mal, kannst du fotografieren? Ne? Das ist ja so ist ja Bedingung, irgendwie Voraussetzung. Und da habe ich tatsächlich Freunde, also es tut mir sehr leid, aber ich habe gemeint, ja klar kann ich fotografieren, nur nicht mit der Olympus. Ich habe eine Einwegkameras damals gehabt und habe dann irgendwie so Partybilder oder so einen Quatsch gemacht. Aber ich fand die Idee, die sie da ausgesprochen haben, ziemlich gut. Und ich war auch ziemlich gut mit dem damaligen Chef, Engelbert Holk war das. Das war ein geiler, oder ist es immer noch ein geiler Typ, hatte aber damals auch schon irgendwie so... Der hatte einfach so eine coole Art an sich, dass ich gleich ziemlich ihn geduzt habe und waren dann halt gleich auf einer ganz anderen Ebene. Und er hat mir dann auch öfters dann irgendwelche Fragen zugeschickt in der Zeit, wo sie dann eben diese Playground entwickelten. Und da durfte ich dann sozusagen so ein bisschen mitmischen.
Ja, ich habe das als geniales Event. Also das war ja, glaube ich, auch im Rahmen der Fotokina, ne, wo dann nur Technik und tralala und die Models hüpften da durch die Gegend und was weiß ich, was da alles war. Und da war so ein bisschen abseits, war dann der Olympus Playground. Ich glaube, der war noch nicht mal auf der Messe, sondern der war irgend so ein abgeranzten Kölner
Ehrenfeld.
Oder irgend so.
Güterbahnhof Ehrenfeld.
Genau da. Ja. Irgendwo, ne? Da sag ich, was wollen die denn da? Und da bin ich dahin und erstmal so ein kleines Eröffnungszelt, da konnte man sich eine Kamera ausleihen, man hat einen Speicherchip bekommen und sagt jetzt, klar waren da überall so ein bisschen Leute, ne? Und dann konnte man diese Kameras ausprobieren. Und wo du gerade sagtest, ich hatte eigentlich noch nie irgendwie eine Kamera in der Hand, also eine richtige. Und ne, hier Olympus hier, ich bin ja auch Olympianer. Nee, und die hatte ich da schon und da wusste ich natürlich, wie man damit umgeht. Aber wenn jemand ein Unbedarftes, ne, wenn jemand mitnimmt, drückt das Ding in die Hand, wir erklären das kurz, hier Touch-Display und hier und da und 2 Regler und was weiß ich, dann auf Automatmodus, da kriegst du schon astreine Bilder hin. Ne? Und die haben halt diesen Playground, das Spielplatz, haben die so gestaltet, dass du da wirklich spielerisch mit jedem Scheiß machen konntest. Ja. Da waren da Spiegelungen oder Verzerrungen oder irgendwelche, wie heißt das da so? Dieses Verzerrte, diese Projektion, wo man durch Bewegung da irgendwas noch auf die Wand zaubern konnte, ne, dann so.
Ach ja, mit der musikalischen Begleitung,
genau.
Wenn du dich schneller oder langsamer bewegt hast, hat es auf diesem Raster dann eben unterschiedliche Geräusche erzeugt. Genau. Ja, Wahnsinn. Ja.
Also das war dieses Zusammenspiel von Spielerei, Musik, also so richtig, und das passte auch so richtig zu dieser Kamera, ne? Die wollten natürlich nicht, dass es als Spielzeug gesehen wird, sondern dass das einfach ist, ne? Wie für ein Kind, ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt dieser philosophische oder marketingtechnische Hintergrund war, aber mir kam es so vor.
Ja.
Und ich dachte, scheiße, was kann man denn noch damit machen? Und da kamst du mit deinem Zelt da um die Ecke.
Meiner Dunkelbox.
Genau, wo da vorne schon steht, nur einzeln und keine Ahnung, ne? Weiß, da wusste man ja nicht, was da war. Ich weiß nicht, ob da so Light Painting oder sowas angekündigt wurde, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau.
Ja.
Auf jeden Fall bin ich dann da rein. Ja, und du standst dann da, ja, was machen wir jetzt? Ne? Und dann sage ich, zeig mal, was jetzt kannst. Ne? Da stand deine Kamera auf dem Stativ. Und dann hast du gesagt, ja, wenn du hier dreimal am Rädchen drehst, ne, das ist ja einfach, ich glaube, stellst auf manuell und dann drehst du so lange die Belichtungszeit runter, bis dann, was war da nochmal? Erst kommt
Bulk,
also und dann kommt
Live-Time.
Und dann Live-Composite, genau. Das war das Ding. Soweit habe ich ja noch im Leben noch nicht gedreht.
Ja. Ne?
Ja, und du dann hast dann gezeigt, ne, wie du dann, stell ich mal da hin und dann hast du mit der Taschenlampe und ich weiß nicht, erzähl mal, wie da, ich bin jetzt einfach viel zu weit vorgerannt, weil ich so begeistert bin. Ja, erzähl mal kurz, wie habt ihr denn die Idee entwickelt? War das sozusagen so ein Olympus-Ding? Wir wollen diesen Modus, den wir vielleicht einzigartig haben, promoten, oder wie bist da die Idee zu dir gelangt und wie wurde dir dann hinterher umgesetzt? Erzähl mal sozusagen zwei Schritte zurück.
Gut, ich gehe zwei Schritte zurück. Wir gehen an den Punkt, wo dann Olympus uns dann, also weil wir haben uns dann in Köln 2014 kennengelernt. In der Zwischenzeit hatten wir aber schon, lass mich überlegen, eine oder zwei Ausstellungen 2013 in der alten Opernwerkstatt in Berlin gehabt. Opernwerkstatt, ein fantastisches Gebäude zu der damaligen Zeit, hier am Naturkundemuseum, 3 Etagen, ich weiß nicht wie viel, 1000 Quadratmeter. Und wir hatten da Schulung. In 2 Tagen wurde uns sozusagen diese Kamera beigebracht. Also dieser ganze Prozess des Bewerbens war dann sozusagen hinter mir. Ich wurde da auch öfters auch nochmal angeschrieben. Dann wurde ich auch irgendwie 1-2 Tage vorher gefragt, ob ich noch vorher mit dem Nils, das ist ein Techniker von den Olympus-Jungs, ein, zwei Sachen besprechen kann am Telefon, was ich dann natürlich gemacht habe. Und damals gab es eben noch diese Lifetime-Geschichte. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage, wie bin ich denn da hingekommen? Gut, also es gab einmal diesen Techniker, Nils, der ist halt ein Techniker, der erklärt dir halt auf der technischen Art und Weise, welche Einstellung du auf deiner Kamera einzustellen hast, damit du den Effekt von Langzeitbelichtung bekommst. Und wir hatten einen damaligen Ambassador, oder Visionary von Olympus, der hatte uns, also ich sag's jetzt heute in meiner Position, der hat uns halt die einfachsten Sachen gezeigt hier, so du kommst mit einem Blitzgerät an, dann sind die Besucher schon mal eingefroren und dann nimmst du so eine rote Taschenlampe im Hintergrund, machst du hier so 2-3 Striche und dann machst du vorne was und dann musst du gucken, dass du innerhalb von einer Minute fertig bist. Das war sozusagen das Wunschdenken von den Olympus-Leuten. Ganz einfach aus der Situation, dass Lifetime, also der Vorgänger oder Nachfolger von Bulb, aber der Vorgänger von Live Composite, war so, dass es auch schwächstes Lied im Licht immer dazu addiert hat. Und du hattest dann sozusagen... Du hattest dann sozusagen dann öfters auch ein leicht schnell überbelichtetes Bild. Also wenn
weil zu viel Licht reingekommen ist.
Ganz genau. Also, und dann kam bei der Ausstellung danach, Gott sei Dank, der Wechsel von diesem einfachen Programm oder Prozess, oder dieses Live Composite. Und da kannst du nämlich die Bilder nicht mehr überbelichten, außer du machst die Einstellung so
du willst
blöd. Außer du willst es. Aber das war halt irgendwie mein Glück. Ne? Also die erste Ausstellung war halt wirklich täglich 100-mal immer das gleiche Blitz. Dann sind die Leute da, so wie eben... Nee, bei dir waren wir ja schon ein bisschen... Bei dir konnte ich ja schon kreativer sein. Köln war ja schon so, oh nice, ich fange jetzt an, so ein bisschen meine Grenzen abzuchecken. Weil ich halt eben bei der ersten Ausstellung durchgehend immer nur ein und den gleichen Shit gemacht habe.
Also,
für
alle war es neu.
Es war für andere war es was Neues, aber wenn du halt, du bist dann reingekommen und für den ersten Besucher am Morgen war das dann was ganz Neues. Und wenn ich dann mal am Abend halt 100-mal weiter solche Bilder gemacht habe, dann hat es zwar jeden einzelnen Besucher dann immer wieder, oh, das ist ja neu. Für mich wurde es aber dann langweilig. Aber es kam ja dann auch irgendwann die Momente, wo dann weniger Leute angestanden haben an dieser Box. Und ich hatte ja dann auch immer das Glück, dass da irgendwelche anderen Fotografen zugange waren. Im Fotokina, wo du gesagt hast, das in Köln. Genau, wir haben eine Ausstellung zu Fotokina gemacht und haben natürlich auch gehofft, dass die ganzen Fotografen zu uns kommen. Und diese einzelnen Fotografen, die eben wie bei dir auch, die waren dann in meiner Box, ja. Wir haben uns ausgetauscht. Der eine hat mal so einen Tipp gegeben, der andere hat so einen Tipp gegeben. Und das habe ich mir dann gemerkt und habe dann beim nächsten Bild die neuen Filter angewendet oder eine Tiefenschärfe verändert oder meine Highlights hochgedreht und auf einmal kamen ganz andere Bilder zustande.
Ja, war denn das diese Funktion neu für dich oder hast du die vorher auch schon mal, mein Bulb ist ja sozusagen in jeder Kamera eingebaut, hast du da vorher mit schon mal gearbeitet?
Noch gar nicht. Oder?
Okay, gut. Ich hab vollkommen neu.
Absolut. Alles autodidaktisch, alles. In dieser 2-Tages-Schulung von Olympus wurden dir da so die Hauptskills erklärt. Und anhand von, dass ich diese Ausstellung machen durfte, und ich hatte halt auch Bock, ne? Also ich hatte am Abend genauso viel, also am Abend nach 5 Wochen in einer Dunkelkammer, Tag und Nacht, montags bis montags, also ich habe auch keine Freitage bekommen, habe ich die gleiche Lust gefühlt, oh, jetzt muss ich aber noch mal ein Bild machen, jetzt will auch mal ein Bild, ne?
Ja, schon Wahnsinn.
Das war mein Beginn sozusagen.
War das denn ein Unikum von Olympus oder gab es bei anderen Herstellern auch schon so ähnliche Sachen?
Gute Frage. Zu der damaligen Zeit war dieses Life Composite wahrscheinlich das Unikum von Olympus selber. Ich glaube, damit haben sie sich auch ziemlich weit damals, also eben vor heute, vor 10, 12 Jahren, wieder nach vorne gebracht in die Straßenfotografie, in die Kunstfotografie, weil andere Kameras hatten nur Bulb. Da siehst du nicht, was mit dem Bild passiert, weil du halt kannst, oder nur schwer, oder du musst es mit einer App auslösen. Also du
aber das war ja damals auch noch nicht so, ne?
Genau, das war damals bekannt.
Erklär doch mal ganz kurz die Unterschiede, ne? Also jetzt für den einen oder anderen Nicht-Fotografen für uns, ne? Ja. Wir sagen dauernd Balb und ein bisschen zum Live-Komposition. Sag mal eben ganz kurz, was das genau jetzt ist. Was stellt man ein?
Ja,
an der Kamera, also, nur so ganz, ganz grob jetzt.
Ganz grob, ich würde sagen, jetzt bei Balb ist die Situation so, dass diese Funktion eigentlich immer mit einem durchgedrückten Auslöser ist. Und da wird halt alles, was vor der Kamera, vor dem Sensor passiert, aufgezeichnet. Passiert ganz schnell, dass es überbelichtet ist, ist semi-gut, ist auch schon ein bisschen älter.
Und wackelt man auch, ne?
Und man wackelt, also auf jeden Fall immer ein Stativ benutzen. Dann kam eben Lifetime. Lifetime hat sozusagen die Bilder immer dazu addiert. Das ist halt eben dieses Special, was Olympus damals rausgehauen hat. Die waren in dem Segment, also Langzeitbelichtung, und in der Forschung waren sie die Nummer eins. Aber andere Hersteller sind halt in der Streetfotografie und so leider weiter vorne. Aber diese Funktion Live Composite hat es natürlich dann komplett in Schatten gestellt, was sie da entwickelt haben. Und zwar, ich konnte mehrfach Belichtungen anzeigen lassen, direkt auf dem Display, und konnte sehen, welchen Bereich ich in meinem Motiv schon angeleuchtet, ausgeleuchtet oder vielleicht überbeleuchtet habe und welche Stellen noch unterbeleuchtet oder nicht beleuchtet sind. Und so konnte ich das Bild auf meinem Wunsch hin entwickeln.
Man stand also... Ich hab dir ja mal assistiert da, gesagt hast. Da habe ich gesagt, du da mit der Tat. Also man macht ein erstes Bild, es macht Klick.
Ja.
Und dann sozusagen der Grundschuss. Ne? Das könnte totale Dunkelheit sein, könnte aber auch was ich schon, kleines Lämpchen sein oder was auch immer. Ne? Und dann drückt man, glaube ich, nochmal drauf. Und dann kommt sozusagen die Ergänzung. Ne? Also jetzt kommt jeder Pixel dazu, den du mit der Taschenlampe, wo du leuchtest, wo du das Lämpchen wieder ausmachst, was da war, oder die Person sich bewegt.
Ja.
Ne? Man kann ja verschiedene Gesichter von der Seite, von vorne oder was. Du hast ja da so Spielarten erzählt. Mhm. Erzähl mal diesen Kreativitätsprozess. Jetzt haben wir die Technik sozusagen erklärt.
Ja.
Und jetzt sagt einer, was soll ich denn machen? Ne? Also viele denken jetzt an die Straße stellen und warten, bis das Auto durchfährt. Ne? So ein klassischer Leuchtstreifen oder sonst was. Ne? Das ist easy. Aber das hast du ja nicht in dem Zelt da gemacht.
Nee, also, hab ja nicht den Platz für so ein Auto gedacht.
Ne? Genau, was auch immer. Nee, erzähl mal, wie da so die ersten Ideen, da gab es ja sicher kein Skript, mach mal. Oh, nee, oder vielleicht gab es ein Skript. Erzähl mal, jetzt habt ihr so das Ding aufgebaut, die Kamera gerichtet und jetzt kommt der erste Mensch rein. Was hat Bert gemacht?
Genau, also was habe ich gemacht? Ich habe erstens den Fotografen, die dann auch immer zu Besuch dann in mein Studio kam, ab und zu so Fragen gestellt und die haben mir dann irgendeine Empfehlung ausgesprochen.
Ach so, okay.
Ich habe dann zum Beispiel etwas wie die ISO verändert und habe dann das Licht ein bisschen heller oder dunkler eingestellt und habe dann auch zum Beispiel gesagt, hey, wenn ich jetzt hier einen Strich mache, dann bedeutet das doch auch, wenn ich jemanden fotografiere und dann zum Beispiel die Arme verändere, dass ich dann doch irgendwie den Übergang machen kann. Und dann habe ich zum Beispiel 4 Arme oder 6 Arme, wie die Göttlichkeit Kala aus dem Buddhismus. Ne? Das war dann immer so mein Spruch, wenn dann irgendwie eine hübsche junge Frau reingekommen ist. Dann habe ich gesagt, alles klar, mit dir mache ich dann eben die Idee, die ich im Kopf habe. Und wo ich ja weiß, dass die Technik eben so lange funktioniert, bis ich dann wieder auf den Auslöser gehe. Und habe dann sozusagen die ersten Bilder, also die ersten Arti-Sachen, habe ich dann eben mit Armen gemacht und den Oberkörper von den Leuten. Ich habe sie immer platziert und habe dann gemerkt, ah ja, das ist ja ganz geil. Ne? So, die Beine brauche ich irgendwie bei den Bildern oft nicht und den Hintergrund brauche ich auch nicht. Das heißt, ich möchte das nicht ausleuchten. Ich gehe fokussiert auf diesen Menschen zu.
Okay. War denn das die Idee der Marketing-Fuzzis oder wie haben wir gesagt, Bert, mach mal irgendwas. Wir lassen dich erst um 18 Uhr wieder raus.
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Wir müssten tatsächlich die Marketing-Leute von Olympus mal fragen. Nein, also warum diese Funktion ist wahrscheinlich, weil sie der haupttragende Teil von Olympus um OMD oder EM1, wie sie halt früher hießen, Kameras waren. Also dieses Langzeitbelichtung war ja dann schon weniger für den normalen Gebrauch, sondern Leute, die den Sternenhimmel fotografieren, die irgendwelche Nachtaktivitäten aufzeichnen wollten, für die ist ja dieses System ja ziemlich abgefahren. Und in meinem Fall war das halt ziemlich cool für mich, weil ich konnte ja dann endlich mal Langzeitbelichtungen machen, wo die Leute gesagt haben, nach 2 Minuten müsste es doch jetzt mal aufhören. Oder ich stehe ja vor der Kamera und mache ja nur so ganz dezent irgendwas im Hintergrund. Die haben immer gedacht, ich verarsche die. Und am Schluss kam halt irgendwas rum. Und ich glaube, das haben dann die Marketing-Jungs und Mädels von Olympus gesehen und fanden das dann ganz, ganz hilfreich. Weil ich habe ja dann mit den Leuten über die Technik und was ich gerade mache sprechen können, während ich das Bild gemacht habe.
Die hätten ja auch eben gucken können, ne? Also, ne, viele wären ja gar nicht mutig gewesen. Scheiße, jetzt wird das Bild ja verwackelt oder ich bin zu erkennen. Nee, wenn es dunkel war und du einmal sozusagen hinten rum geguckt hast, dann kommt man auf ist jetzt kein Riesendisplay gewesen, man konnte trotzdem so ungefähr erkennen, was du meintest. Ne? Und dann hättest du sagen können, okay, jetzt machen wir nochmal, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zur Seite oder jetzt guck mal nach links oder nach rechts.
Ja.
Ne, dann kann man noch so einen Rundumblick oder du mit deinem Fächer armen oder was auch immer, was du da machtest.
Ja,
aber das war schon irgendwie eine geile Sache, fand ich. Ne? Also ich habe das hinterher auch öfters benutzt, weil das so eine schöne Spielerei ist. Ne? Und ich habe, glaube ich, mal einmal an einem See, da waren irgendwelche, das war eine Ausstellung, und da waren Bilder auf dem See befestigt. Die haben sich zwar so ein bisschen bewegt, aber ich habe eine ganz starke Taschenlampe benutzt und das Bild so beleuchtet die ganze Zeit.
Ja.
Ne? Also war ja eigentlich dunkel, ne? Also so ein dunkler Park und dann so lange beleuchtet, bis dann was entstanden ist. Und ich konnte ja so lange warten und am Display gucken, oh, fertig. Oder mal zu viel jetzt, ne? Passiert ja auch mal, dann machst du halt ein neues Bild. Ne?
Ja.
Und das war so ein Look, den kannte man irgendwie vorher gar nicht, ne? Dass man da so in der Dunkelheit plötzlich denkt man, da ist ein Display auf dem Wasser oder was auch immer, ein beleuchtetes Display. Ne? Und ich finde dieses Ding immer noch wirklich einfach genial. Also da, ja, irgendwie, ich würde jetzt gar keine andere Kamera ausprobieren, weil es so easy ist. Man dreht einfach ein Rädchen im Manuellmodus und dann erscheint das dann plötzlich und dann drückt, dann steht ja auch, glaube ich, auch beschrieben, was man machen muss. Bitte einmal drücken und jetzt nochmal drücken.
Mhm.
Ja, und dann läuft der Sensor halt heiß. Ne?
Genau, ja.
Und mit welcher Kamera hast du das denn damals gemacht? War es die OM10 oder die, weiß ich mal, 5er oder ich weiß nicht mehr.
Wo wir uns kennengelernt haben, zu der Zeit war es die OM5. Ich glaube, kurz danach kam die OM5 Mark II raus. Da haben wir die Präsentation in Kopenhagen. Das war auch, glaube ich, 2014. Genau, die Ausstellung war 2014. Das war noch mit der 5er. Und ich glaube, 2 Monate später haben wir dann die OM5 Mark II in Dänemark präsentiert. Und die letzten Jahre habe ich mir dann die OM1 Mark II natürlich gekauft und die OM1, die erste sozusagen.
Okay, ja. Die 10er kann das auch, das ist das billigste Modell.
Genau, die können alle aus der OMD-Serie können.
Genau, die Pen kann das, glaube ich, leider nicht. Ne,
die ist eine davor.
Eigentlich blöd, ne? Die kam eigentlich danach, aber ist egal.
Stimmt, genau. Also, aber die hat ja ein anderes System. Das ist ja so ein Taschendigitalsystem für die jungen Leute.
War enttäuscht, aber egal.
Ja.
Nein, also da bist du dann ziemlich lange durch die Gegend gezogen. War das dein einziger Job da? Oder,
mein einziger Job bei Olympus oder mein einziger Job bei der Playground?
Nee, allgemein war das, also das war dein Job jetzt bei Olympus, aber das kann ja nicht, du kannst ja nicht die über ganze Jahr, oder war das ging das über die Tournee so lange, dass du sagst, okay, der Kühlschrank ist voll, die Brötchen schmecken lecker.
Nee, ich kann dir sagen, lass mich schauen. Und zwar, wir haben im Jahre 2013 hatten wir eine Ausstellung, wenn ich mich nicht täusche, und kurz danach noch eine. Mhm. Und genau, also ich bin natürlich nicht über die Runden gekommen. Durch meinen Job in der Fotografie habe ich natürlich auch Leute fotografiert, die gefragt haben, ob ich in der Werbebranche Behind-the-Scene-Fotografie machen möchte, weil da gerade manchmal Leute gebraucht werden. Also nicht der Fotograf für die Produkte selber oder für das Drumherum, sondern einfach so Behind-the-Scene. Und dadurch sind auch irgendwie tolle Freundschaften über 15 Jahre jetzt irgendwie entstanden. Dann habe ich sozusagen, wenn keine Playground war, mich dort beworben und wurde dann einfach der keine Ahnung hatte von der Fotografie, der sich schon mal in eine Kunstausstellung reingesneakt hat und dann die, ich sag jetzt mal, das Monopol für die Langzeitbelichtung, weil alle anderen hatten keinen Bock mehr. Das war denen zu anstrengend. Dunkelkammer, schwitzen und stinken und so, da haben sie keine Lust drauf. Mir ging immer einer ab und hab dann, wenn keine Ausstellung war, in der Werbebranche das Behind-the-Scene-Zeug gemacht. Das musste ich mir auch beibringen, ne? Wie Leute dann bei Helligkeit, das ist für mich ja alles Neuland gewesen.
Stimmt.
Und hatte dann aber auch ein bisschen Bock drauf, aber nur zu einem gewissen Teil, weil ich mochte nicht Menschen fotografieren, die während der Arbeit vielleicht gerade nicht gestört werden wollen.
So, stimmt.
Weil, ne, also ich habe da so einen Clinch mit mir selber. Es gibt super tolle Fotografen in unserer Branche, die super tolle Aufzeichnungen machen, wenn man gerade am Arbeiten ist. Aber irgendwie, wenn ich meine Arbeiten von der damaligen Zeit so ein bisschen vergleiche, dann fand ich das unangenehm, was aber nicht schlimm ist, weil ich wusste ja, die Kohle verdienen. Und ein Jahr später gab es wieder eine Plage. Und dann habe ich wieder neue Freunde und wieder neue Jobs bekommen.
Ja.
Und es kam halt durch diese Ausstellung dann auch natürlich Geschäftsführer von verschiedenen Einrichtungen, also wie zum Beispiel der, ach Mensch, wie heißt der, Michael oder Thomas? Thomas heißt er, glaube ich, auch wie du, aus Zürich, eben erster Geschäftsführer von der Technorama. Ach, und der sagte dann immer, hey Bert, also wie wär's, wenn du mal zu mir nach Zürich kommst und wir planen uns mal so eine Ausstellung im Herbst für die Kids, die haben dann Herbstferien und so. Das habe ich 5-6 Jahre lang auch gemacht. War super. Also ja, auch liebe Grüße nach Zürich zur Technorama. Tolle Leute dort.
Ja, stimmt. Das sind so Playgrounds für Kinder, wo Technik einem nahegebracht wird. Ne?
Genau.
Das gibt es, glaube ich, auch in Wolfsburg oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Pheno oder so ähnlich.
Tatsächlich, Pheno.
Ja, genau. Nee, war ich auch drin mit meinem Sohn. Also ich fand es letztendlich auch klasse. Bin natürlich da anders dran gegangen. Aber wenn der da die Blitze und sonst was gesehen hat. Ne? Nee, aber solche Dinge scheint dir ja zu liegen. Also da finde ich ja gut. Was ist denn jetzt eigentlich noch mit Olympus? Die heißt ja jetzt OM Systems, ne? Hast du eigentlich noch Connection dahin oder ist das jetzt erstmal anders?
Es ist leider anders. Ich weiß, dass Herr Olaf Kreuter, das war damals unser Marketing-Chef, wir haben uns alle geduzt, aber beim Herrn Olaf Kreuter blieben wir beim Herrn Kreuter. Er war ein Unikat für uns. Der hat uns ja manchmal für irgendwelche Events hat er halt mal 10, 15 Millionen Euro springen lassen, damit wir hier große Events schmeißen können, ne, wo dann irgendwie die Tagesmiete schon bei 20.000 lag. Also, und,
Was kostet die Welt? Ne?
Was kostet die Welt? Olympus zahlt. Ich weiß nicht genau, was aus der alten Struktur geworden ist. Ich weiß, dass sie jetzt im OM Solutions heißen.
Ach, Solution, ich dachte Systems. Egal, Solution.
Solution, ja. OM Solution. Und tatsächlich auch mit der Hilfe, auch durch die Playground hat man ja dann ganz viele Freundschaften geknüpft, habe ich also aus einem anderen Grund jetzt das Bedürfnis, wieder eine neue Kamera zu kaufen und habe dann eben mit einem Freund, mit David, hin und her geschnackt und er sagt, die neue Olympus OM Solutions 1 irgendwie ist, soll ein ganz schöner Brummer sein, auch im Langzeitbelichtung soll wieder super sein. Oh. Ich wollte eigentlich irgendwann mal auf Vollformat irgendwann umsteigen, ist aber jetzt gerade wieder ein bisschen zurückgegangen, vielleicht doch nochmal so eine OM Solutions, weil also die können technisch schon ziemlich das, was ich brauche.
Also, das ist ja schön. Ja, das ist ja gerade immer die Frage, ne? Die sagen ja, ich will eine Kamera kaufen, das ist immer die blödste Frage, also was willst du damit machen? Ne?
Genau.
Ja, ich will Vögelchen, die Kindergeburtstag, tralala und so weiter.
Ja.
Das können alle Kameras, da musst du nicht lange nachdenken. Das kann auch die billigste sein und im Zweifel dein Phone.
Ja, ne?
Also, genau. Ne? Aber wenn du halt spezielle Wünsche hast, was weiß ich, wie Streetfotografie, Ja, dann kann die kleine Olympus, kann da was, da können auch die Ricos und sonst irgendwas, die können da auch ganz guten Job machen.
Ja.
Was ist denn dann deine Ansprüche? Was oder anders gefragt, was machst du denn jetzt heute fotografisch, wenn du sagst, da könnte jetzt die neue von denen, die Einser, könnte das Richtige für mich sein. Ah, was machst du heute und welche Hilfsmittel brauchst du dafür?
Was mache ich heute? Also ich bin gerade, deswegen musste ich auch unseren Termin ein, zwei Mal ein bisschen nach hinten verschieben. Ich war jetzt gerade 6-7 Wochen lang für Kia unterwegs in
Auto, ne?
Kia, genau. Wir haben so einen, den SUV in Graumetallic und in Silbermetallic gehabt und haben den halt von Marseille bis Rotterdam an verschiedenen Ländern haben wir dann eben diese Autos und die Stories dazu entwickelt. Ich war verantwortlich für die Fotos für das Weiß Magazine, also Weiß war dann jetzt mein Auftraggeber und die Bilder, die ich dann sozusagen mit der Kamera jetzt gemacht habe, waren behind the scene, aber trotzdem auch immer noch in der Qualität für die einzelnen Artikel. Also junge Leute fahren mit einem Auto, mit einem Hänger und mit nochmal einer mobilen Bar durch Manchester und machen halt irgendwie sowas. Und das habe ich dann sozusagen aufgezeichnet, aber auf einer coolen Ebene, weil ne, junge Leute, das war dann nicht so ein qualitativ hochwertiges Bild oder ne, so Produkt-Launching von mir erwartet, sondern
es darf auch schon dreckig sein.
Es darf ein bisschen dreckig sein und die dürfen auch ein bisschen gerade, die müssen nicht perfekt sein. Ne? Also ich mochte das ja eh anhand von den Playgrounds, dass ich anhand mit der Kamera und ohne irgendein Bildbearbeitungsprogramm und mit den Leuten, wie sie sind, so wie du reinkommst, dann sage ich vielleicht nur, ja, vielleicht müssen wir irgendwas ausziehen, wo ein Schriftzug vorne drauf ist, weil das könnte das ist immer der Mensch, wie er ist, ohne hier keine Models, nicht irgendwie geschminkt, sondern so. Und das durfte ich jetzt bei dieser Kia-Geschichte machen. Und sowas mag ich dann am total, also ne, das sind dann keine hübschen Menschen, die dann noch hübscher dargestellt werden müssen, die sind schon hübsch, so wie sie sind. Ne?
Aber das ist ja eh nicht dein Ding, ne? People-Fotografie, ne? Jetzt im engeren Sinne. Ne? Also du stellst dich nicht vors Fenster oder mach dich nackig, jetzt mache ich ein Schwarz-Weiß-Bild oder sowas. Ne?
Das ist, nee.
Nee, ich meine, klar, da muss die jetzt Anforderung oder das Skript muss natürlich zu dem passen, auch zu dem, dem man dann Vertrauen hat und den man bucht. Ne? Also das muss ja eine Symbiose sein. Ne? Und gerade bei Autowerbung, mein Gott, da haben wir doch eigentlich auch schon alles gesehen, oder?
Wir haben alles gesehen und ich kann zum Beispiel eine Erfahrung sagen, das war 2022, wurde ich von einer Produktionsfirma als Producer nach Barcelona gerufen. Also da hatten wir noch dieses Corona-Problem, da war auch noch irgendwie Windstärke 12 und Flugzeuge sind nicht geflogen, falls sich irgendjemand dran erinnern kann. Da war es so, dass ich mit einem der wahrscheinlich drei bedeutendsten Fotografen der Welt, die in dem Automobilbereich die obersten Gurus sind, und ich sage jetzt so, mein Freund Uwe. Uwe, den sollten wir sozusagen begleiten, den sollte ich begleiten als Producer für den neuen Smart damals. Und also was er hingepfeffert hat, war, also ist eines der Punkte, wo ich gesagt habe, der Typ ist ein Gott in der Fotografie. Dieser Mensch ist... hat mich alle 20 Minuten gefragt, wie die Wolkendecke, also ich musste mir so eine Agrar-App runterladen, die Geld kostet. Da konntest du dann eben Lücken in der Wolkendecke sehen. Es war Barcelona, es war sehr windig. Wir hatten irgendwie nur 10-12 Tage für Bewegtbild und für Stills. Und da mussten wir diese zwei Hero-Autos irgendwie unter ein Dach bekommen, also fotografisch und alles. Und dann gab es eine Wolkendecke und diese Wolkendecke kündigte sich an. In 6-7 Minuten kommt eine Wolkendecke und die wird dann direkt über uns hinweg ziehen. Und dann hat er seine 8-Meter-Leiter rausgeholt, hat sie aufgebaut, seine drei Fotoassistenten haben dann Gewichte geholt, dann hat er sich seine Kamera genommen, hat in den Himmel geguckt, ist eine auf den fast obersten Sprossen gestanden und hat dann irgendwie so kopfüberhängend ein Foto gemacht. Und dieses Foto war dann das Highlight. Ne? Du hast ein Sonnendach gesehen, du hast innen drin die hellen Sitze gesehen, du hast das alles wie als hättest du es mit dem Computer bearbeitet. Der Typ stand auf der Leiter, es war super wackelig, es war super windig, der hat dieses Bild rausgebracht. ich ziehe den Hut vor der Uwe, damals wie heute, und auch den anderen Fotografen, die ich alle irgendwie kennenlernen durfte, die machen alle so einen geilen Scheiß auf ihre Art und Weise.
Ja, verrückt eigentlich, ne? Ich meine, wenn du jemanden, sag mal, ne, von der Straße pickst und sagst, ja, komm hier, das Foto, da sieht doch keiner diesen Aufwand. Oder vielleicht sieht er noch nicht mal, dass da eine kleine Spiegelung oder die Wolke vielleicht die Form des Logos hat oder ich weiß nicht was.
Ja.
Aber ist das wirklich noch die heutige Zeit, wo man wirklich alles mit Photoshop hinpixeln kann?
Ha!
Das ist eigentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder? Wir sehen ja manchmal auch so die KI-Bilder oder was da noch, ne?
Ja.
Was da so alles gibt. Manchmal glaube ich, das zu erkennen. Oder sag mal, wenn jemand zu viel davon macht, ne, dann sieht man, okay, komm, das hast du jetzt, ne, drei Prompts rausgerotzt und dann hast du so ein Ding da rausgebastelt. Mhm. Ist das nicht schon fast so ein bisschen aus der Zeit gefallen oder ist das der erst recht Ansatz? Ne? Wir machen es so authentisch wie möglich, klar mit riesem Aufwand und der wird ja sicher nicht für einen Huni das gemacht haben. Nee, wie siehst du das so ein bisschen? Ne? Weil im Grunde, wenn jemand ganz sparsam ist, dann kann er auch ja, einfach so ein Foto schießen. Wie siehst du das?
Die Sache ist, dadurch, dass ich ja oft mit den Fotografen zusammenarbeite und wir auch ab und zu Filme drehen, kenne ich das ganze Ding jetzt mit dieser Green Wall, wo, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, wir waren jetzt gerade ein paar Mal am Flughafen in Berlin und da wird halt ganz viel BMW-Werbung gezeigt. Es gibt nur ein oder zwei Szenen, die sind echt geschossen. Da sieht man, dass das Auto über so eine Straße fährt. Da sieht man, dass das Fahrwerk ein bisschen auf- und abfedert. Man sieht, dass die Kameraführung ein bisschen mitwackelt. Ja, der Straßenunebenheit gegeben. Das sind die letzten Originalaufnahmen. Aber im Hintergrund dann irgendwie das Meer und so. Das ist alles KI. Das ist alles mit Grafiken reinberechnet und reinmontiert worden. Leider wird das den Job von vielen aus der Kreativebene dann irgendwann nehmen, weil wir dann nicht mehr unseren kreativen Output für das geben können, weil eine KI dieses Auto beispielsweise, ne, dann speichert es es ein, dann wird ein Hintergrund vorgegeben und dann wird dieses Auto irgendwann mal dort entlangfahren, auch wenn niemand dort ist. So.
Ja, manchmal wundert man sich ja, ne, dass dann immer so ein Bild von, also das Auto fährt auf einer einsamen Straße mitten in der Großstadt, ne, und dann nimmt so Beschleunigung auf und dann, ja, was auch immer, ne.
Genau.
Das hat man überall, ne, aber wenn du sagst, hier, gerade das Kia-Ding war ja schon ein bisschen anders, ne? Dass man sagt, okay, wir wollen nicht das letzte Geleckte oder Vorsprung durch Technik, sondern es soll Leben, ne? Das Ding soll ja von einer Party zur nächsten fahren. Das ist eigentlich der Job. Ne?
So
und möglichst auch wieder zurück. Ne? Also will ja keiner darunter schrauben. Aber das so, dass da jemand so mutig ist, finde ich ja immer noch toll. Und wenn du da sagst, okay, das ist das Ding, ist das so dein Lieblings Antrieb oder hast du da auch, weil jetzt zweimal Autos gesagt hast, ist das ein Zufall oder ist das irgendwie
okay.
Ja.
Ich verstehe die Frage und möchte sie so beantworten, das waren die intensivsten Produktionen, Auto und jeweils über 1,5 Millionen Euro Budget, also wir haben da schon bei dem einen hatte ich 120 Mann mit dem Uwe in Barcelona für diesen Smart 1. Er hat mir 120 Mann, daher kommen die Kosten. Jetzt hier für diese Kia-Geschichte und sechs europäische Länder 1,5 Millionen der Aufwand und wir waren zu sechst. Also das heißt, wir hatten viel zu tun, war knackig. Es ist aber nicht mein Favorite. Mein Favorite ist, glaube ich, das ist schwierig. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte am Anfang als erstes ja so, ich mochte es eigentlich immer mit Fotografen und Fashion. Also Fotografen, die dann irgendeine Fashion-Geschichte in Berlin abdrehen. müssen. Und dann hat mich meine Agentur beauftragt, dass ich mit denen als Producer dann einsteige. Wir treffen uns um 4.30 Uhr, weil im Sommer um 5 Uhr ist dann halt fett Sonne. Und dann kannst du halt in Berlin an manchen Stellen immer noch freie Dings, ne? So, da sind noch zu wenig Leute und so. Da kann man halt eben noch seine Fashion-Geschichten, da so ein bisschen seine Haute Couture für junge Leute irgendwie zeigen. Das hat mir am meisten Laune gebracht, aber wahrscheinlich, weil die Fotografen extrem easy aufgestellt waren. Ne? Der Fotograf Uwe, von dem ich erzählt habe, der hatte halt eben sehr viel im Kopf. Und also eben jetzt so, jetzt kommt da eine Wolkendecke und er muss dieses Bild als Highlight heute noch abliefern. Und bis 16 oder 18.30 Uhr haben wir die Polizei als Security. Mhm. Wenn die halt wegfällt, dann dürfen wir nicht mehr schießen. Also so Kleinigkeiten.
Ja, das ist ein Druck. Ne?
Das ist ein Wahnsinn, Druck. Ne? Und bei bei diesem Fashion-Krams, wenn ich dann irgendwie mit auf Tour bin, selber dann an Orten bin, wo ich noch nicht vorher war. Und dann wird mir halt gesagt, wir haben da und da ein paar Möglichkeiten. Da geht mir das Herz auf. Okay. Da würde ich manchmal auch selber gerne fotografieren, weiß aber, dass ich im Ansatz nicht dorthin komme, wo die Produktfotografen eigentlich sind. Ne? Also das sind Produktfotografen, die machen was ganz anderes und ich bin ja mehr interessiert und getrieben an dem Menschen selber, der vor mir steht und egal wie er aussieht, ich mag irgendwas anderes machen.
Aber das machen aber auch einige in der Werbung. Ne? So sagen wir, dieses mehr Typen zeigen, die zufälligerweise auch was anhaben, also was verkauft werden soll. Ne? Also, das unterscheidet ja manchmal so ein bisschen. Ich meine, man kennt ja Katalogfotografie oder sowas. Ne? Ich glaube, da habe ich ja mal so ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob das chinesisch oder sonst was war. Die haben wirklich in 3 Sekunden jede Pose gemacht, ne? Und immer wieder das Gleiche. Ne? Neues Kleid, neue Bluse, der Schuh und dreimal hin und her gelaufen. Klack, 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 klack. Ne? Das war echt Massenproduktion.
Ja.
Ja, das will ja keiner machen. Nein. Ich glaube, das macht auch ein Automat, ne, weil da immer das Zeichen kommt und dann muss das Model halt das machen, was da war.
Ja.
Bist du denn eigentlich immer noch beim Langzeit? Wir können ja mal über ein paar deiner Bilder sprechen, über die dann jetzt nicht nur bei den Playgrounds, sondern du hast jetzt da ja für dich dann auch so ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe da, glaube ich, so ein paar vor Augen. Ich muss mal eben hier scrollen.
Ja.
Was weiß ich, ja, ich habe so ein Mädchen, was irgendwie so ziemlich rot ist und so in fünffach gefächert ist oder wo jemand die Treppe runterläuft, also solche Geschichten, ne, da kann man ja erklär mal kurz, wie du da vorgegangen bist. Nehmen wir mal dieses Treppenbild, das scheint mir ein bisschen anspruchsvoller zu sein als jetzt fünf Gesichter. Wie bist du da vorgegangen? Du musst ja irgendwas im Kopf gehabt haben. Erzähl mal kurz, ich will.
Okay, sehr gut. Wo du dieses Bild ansprichst, das ist im Kraftwerk passiert, 2017. Okay. Und wir hatten ja natürlich unsere Daily Business. Ne? Wir haben irgendwie um 9 Uhr aufgemacht und um 19 Uhr oder 20 Uhr haben wir zugemacht und es war ja Sommer. Und Dimitri Hegemann, der Besitzer von dem Kraftwerk, den ich ja damals auch noch aus Booker-Zeiten kennenlernen durfte und also einen guten, regen Austausch hatte, der hatte mir dann erlaubt, eben ein bisschen durch das Kraftwerk zu wandern. Und wenn man mit dem einen Fahrstuhl in Etage 7 fährt, das ist dann die höchste, und dann irgendwie auf die gegenüberliegenden Seite gegangen ist, dann war man unter dem Dach von dem Kraftwerk. Da gab es eben diese Treppe. Und ich hatte damals eine, ich sag jetzt mal Gespielin, also eine, die gerne vor der Kamera stand und gerne also eben für so arty Sachen zu haben war. Die habe ich dann gefragt, ob sie wenn wir Feierabend haben, ob sie dann noch bleiben möchte, weil da oben gäbe es halt eben diese fantastische Geschichte mit diesen Treppen und diesem kleinen Büro, was
Geländer ganz oben und
Geländer, ne? Genau. Und ich habe sie dann mehrfach von oben runterlaufen lassen und habe die Taschenlampe auf sie sehr punktuell gedeutet. Also mal war ich neben ihr gelaufen, mit ihr die Treppen runter, dass sie dann so ein bisschen mehr in Erscheinung tritt. Und dann musste sie sich aber auch bewegen. Ne? Das heißt, wir haben dann so langgezogene Arme, das Gesicht ist verschwommen. Es ist alles sehr unnatürlich, aber man sieht trotzdem was Menschliches in diesem Unnatürlichen. Und dann die Treppen, ne? Also diese Architektur hat es natürlich auch nochmal hergegeben. Geländer hat es dazu irgendwie hergegeben. Das sind so Sachen, wo ich dann einfach am Spielen bin. Ja. Das war fantastisch.
Da hast du ja mehrere Varianten, glaube ich, von gemacht, ne? Oder
genau, ist das genau, okay. Genau. Weil du musstest dich ja dann selber so ein bisschen in diese, in das Bild, also ne, ich musste dann merken, okay, die Kamera steht so, ich muss ein bisschen höher machen, damit ich vielleicht ein, zwei Spiegelungen nicht habe. Aber dass der Mensch dann noch weiter unnatürlich, aber trotzdem natürlich rüberkommt. Also man hat ja oft kein Gesicht gesehen, ne? Es ist ein bisschen faceless, aber es ist irgendein hübscher Körper.
Das ist ja Try and Error. Ne? Sowas, wer kann denn schon Dunkelheit mit Spotlight abstrahieren, wie das Bild hinter sich und zumal die Person ja nicht auch nicht in deinen Kopf gucken kann. Ne? Die muss ja schon drauf vertrauen, ne? Ja, bleibe ich jetzt kurz stehen, machst mal kurz den Scheinwerfer rauf und runter oder zeig's mal so.
Ja.
Oder machst die Belichtung, sag mal, von der Seite oder du bist dahinter. Ne? Also das, ich glaube, das kann man 200 Mal machen und fast nie gleich. Ne?
Genau, also es wird nie, es wird sich ähneln, aber es wird nie dasselbe werden wie bei diesem einmal. Das war dann auch eines der guten dann.
Ja. Hast du da irgendwas draus gemacht? Irgendwie wie eine Ausstellung oder irgendwie ein Büchlein? Oder ist das einfach, hast du mal gepostet und das kann ich auch? Oder was ist damit passiert? Gab es da irgendwas?
Also für manche Arbeiten hatten wir die Möglichkeit, in der UDK welche auszuhängen. Die hatten dann wieder Universität der Künste, hat Tag der offenen Tür und es ging irgendwie ein paar Tage lang. Und eben bei die ich fotografiert habe öfters, die war halt bei der UDK, sie hat dann gefragt, wir haben dann irgendwelche Bilder entwickelt und die haben wir dann dort auch ausdrucken dürfen. Also natürlich dann günstiger als bei einem Drucker irgendwie in einem Laden, so Studentenermäßigung. Und da hingen dann diese Arbeiten, wie jetzt eben auch genau dieses Bild mit mit dem Geländer. Und da ist halt dann irgendwann auch tatsächlich so eine Galerie auf uns zugekommen. Hat sie zuerst interviewt, dann hat sie gesagt, also ich bin eigentlich nur vor der Kamera gestanden, der das Bild gemacht hat, das ist eigentlich Bert und so. Und dann sind die irgendwann mal dazugekommen. Genau. Mhm. Also ich habe ein paar Arbeiten über eine Galerie veröffentlichen können. Okay. Unter anderem ist dieses auch mit dabei.
Okay, ja. Nee, du hast ja da auch ganz andere Bilder. Ne? Ich habe ja noch so ein anderes gefunden, wo quasi aus einem, der auf dem Boden liegt, ein Lichtstrahl emporgeht, wo ich weiß nicht, links und rechts da auch noch jemand daneben steht, der diesen Lichtstrahl sozusagen auf der Brust empfängt oder ich weiß jetzt nicht. Ja. Erzähl mal kurz die Idee. Ich meine, ne, wenn man so ein bisschen die Technik verstanden hat, wie das Ding funktioniert und ziemlich viel Fantasie hat, kann man sich ja auch noch so ein Ding, erzähl mal, das Bild stelle ich dann in den Blogpost, dann kann jeder mal gucken, aber beschreib mal kurz, wie du da sag mal, auf die Idee gekommen bist und wie es dann realisiert wurde.
Okay, jetzt dieses, also ich kann dir nicht den Weg sagen, wie ich dahin gekommen bin. Ich sage dir nur, es gab bei den Berliner Ausstellungen oder auch bei den allen Ausstellungen, aber genau diese Bilder, wo du jetzt gerade ansprichst, die sind in Berlin passiert. Und dann kamen Freaks in mein Studio und diese Freaks hatten unter anderem manchmal einen Mantel an, waren total hier so groovy hair und was weiß ich und haben dann vielleicht noch ihr Skateboard mitgebracht oder noch einen Kumpel. Bei diesem Bild, was du gerade ansprichst, war das so. Ich hatte gerade, weil es wird ja bei einer Ausstellung oft viel geklaut, also ich hatte also immer wöchentlich neue Taschenlampen und neue Batterien, weil ne, Leute nimmst du halt mit und so, da ärgerst dich irgendwie 10 Minuten drüber und dann hast du aber dann irgendwie wieder deine Bestellung aufgegeben, hab dann irgendwie neue Taschenlampen bekommen und hatte dann eben diesen Freak, Nick, glaube ich, hieß er vor mir und Nick war wirklich gut drauf und dann dachte ich so, oh, was wäre, wenn deine Seele aus dir rauskommt, wir malen das und du, weil wir haben ja eine Langzeitbelichtung, wir haben ja Live Composite, wir sehen ja, welchen Schritt ich schon gemacht habe und du saugst deine eigene Seele wieder ein. Und er so, was bist denn du für ein Freak oder so?
Lass uns doch mal eine hoch und dann gucken wir nochmal.
Ich weiß nicht, ob das damals die Idee von den Marketing-Fuzzis von Olympus war, die Seele eines Körpers selber wieder einzusaugen, aber und das auf einer Kommunikationsplattform zu zeigen. Aber es ist eigentlich eine Kunstausstellung, also haben wir in dem Fall Kunst gemacht und ich habe diesen Typen hingelegt und ich habe ihm gesagt, er soll sich so ein bisschen, er soll sich halt so ein bisschen so platzieren, dass es so und so nachher rüberkommt. Und weil ja die Langzeitbelichtung, ne, ich wusste ja dann in etwa, hier geht es bis zur Mitte hoch mit dem Licht, das ist dann sein seine Seele, die aus ihm raufsteigt. Dann habe ich ihn einmal links platziert, dann außen angeleuchtet, dass man seine Konturen, sein Gesicht und so, als würde er den Seelen, seine Seele wieder einatmen. Und das Gleiche auch auf der gegenüberliegenden Seite, ne? Und das ist dann halt übertrashig. Also ich habe dann schon, ich habe Komplimente, aber auch irgendwie schon gesagt bekommen, Bert, das, was willst du damit? Und dann denke ich mir, ist es mir egal, was andere sagen.
Scheiß der Hund drauf. Ja, also du hast dann mal den Menschen da unten, ne, den hast du als erstes gehabt. Ja. Ne, und dann hast du links sozusagen so lange beleuchtet, bis er da steht. Und dann ganz am Ende bist du dann mit der Taschenlampe, diesem blau-violett-weißen Licht, bist du dann, was weiß ich, so erstmal nach oben und dann zur Seite expandiert. Das warst du dann hinterher, ne?
Das also war
die,
ich.
Die waren quasi schon wieder aus der Bühne raus.
Genau, ich brauchte also in dem Fall von der einen Seite, weil ich dann sozusagen dieses Licht selber mit der Taschenlampe und schön aus dem Handgelenk die Taschenlampe sehr schnell nicht hundertprozentig auf das Objektiv gerichtet, sondern so ein bisschen an der Kante, weil dann kriegst du eben dieses Exposé von, ne, du hast dann so ein Lichtschimmer noch drin und das splittert so, ne, das Licht splittert irgendwie. Ja. Und wenn er dann links dann ausgeleuchtet war, dann habe ich ihn halt auf die rechte Seite gestellt und habe dann sozusagen ihn dann erstmal wieder diesen Rauch Richtung Mund geführt, weil ich ihn das gemalt habe und ihn dann so platziert, als würde er es wirklich mit einer Kraft inhalieren und dann halt nochmal von der Seite. Und mit der Typ ist irgendwie mehrmals gekommen. Das waren die witzigen Bilder. Ich habe leider nicht sehr viel von den Ausstellungen für mich selber aufbewahrt, hätte ich eigentlich machen sollen. Aber das waren Bilder, wo ich sofort gesagt habe, ich will dieses Bild haben, weil dieses kriegen wir nie wieder so hin. Habe ich auch nie wieder so hinbekommen.
Ja. Ja, es ist irgendwie traurig, aber andererseits weißt du jetzt genau, was du da gemacht hast. Wenn du es 500 Mal wiederholt hättest, dann sagst du, ja, irgendwie haben wir es so gemacht. Ja, ne? Aber genau. In dem Falle weißt du es genau.
Ja.
Sprechen dich Leute öfter drauf an, auf diese speziellen Bilder? Sagen wir mal hier diese Treppe und sagen wir das jetzt hier. Ist das also ein bisschen deine Visitenkarte oder hast du da jetzt auch was anderes am Laufen?
Ich habe sehr viele unterschiedliche Ideen und auch die letzten 3 Jahre. Also ich gehe zurück von 2020 bis Anfang 2023, wir wissen alle noch, das war alles so ein bisschen mit Corona und so. Da habe ich erstmal angefangen, bei der vielen Zeit, die ich hatte, meine ganzen Bilder durchzuschauen. Das, was ich halt irgendwann mit den letzten Ausstellungen dann abgespeichert hatte und mir dann Gedanken dazu zu machen und habe dann noch ein paar dann weiterentwickelt, weil ich gedacht habe, ach Mensch, Bert, wäre ich doch damals schon auf die Idee gekommen und hätte da noch irgendwie da einen Strich hingesetzt oder.
Ja.
Also man. Ich habe viele Ideen. Diese, die du gerade ansprichst, sind wahrscheinlich für die damalige Zeit immer noch so mein Aushängeschild. Daran können sich sehr viele, mit denen ich irgendwie gearbeitet habe, noch daran erinnern. Du hattest dann auch kurz angesprochen hier, das mit dem Gesicht in Rot, dass man das Gesicht zugesplittert hat. Das mochte ich eigentlich, auch wenn es dann irgendwann eine sehr einfache Art ist. Und für die Leute eigentlich eher, die sagen immer, das machst du doch mit Photoshop. Da sage ich, nee, ich habe hier einen Drehhocker und ich habe im Kopf, wie viel, 10, 15, 20, 25, ne, so gerade zu der Kamera sind und so würde ich mit einer sehr dezenten Taschenlampe dein Gesicht ausleuchten und dann halt noch eine Farbe drüber und sie hat es dann als Cover, das ist eine DJ, also eine Künstlerin, die hat es dann als Cover für ihre Vinyl dann damals genommen. Ja, genau. Ich mag diesen Stil sehr gerne, weil ich dann den Menschen im Vordergrund habe und der ist dann sozusagen nur der Mensch, so das Gesicht, er könnte mir eine Mimik zeigen, er könnte mir seine Traurigkeit oder seine Wut oder seine Schönheit, seine Ruhe, seine Liebe, das mag ich am meisten. Und das ist, glaube ich, das, wo ich am meisten Lust drauf habe. Kann man aber natürlich auch nicht mit allen machen, weil viele dann eigentlich irgendwie eine ganz andere Idee haben oder was auch immer. Ne?
Also ich meine, du bist der Zeichner, ne? Der mit dem Pinsel oder Lichtpinsel malt. Ne? Natürlich kann man auch sagen, ne? Guck traurig und werd fröhlich auch zur anderen Seite, was auch immer, was für Spielarten da möglich sind. Ne?
Ja.
Heute machst du aber noch ein paar andere Sachen. Ne? Ich habe dieses Rusty Heavy Metal Dingsbums gesehen. Ne?
Heavy Metal ist sehr gut, ja.
Ja. Heißt das nicht so? Oder habe ich das
Heavy Rusty, ja. Ah ja, doch, das heißt Metal, ja, genau.
Hallo?
Ja. Nee, ich war ja auch gleich wieder bei der Musikgenre, bei dem ich auch gerne hängen bleibe. Ich glaube, ich adaptiere viel von der Musik und das, was ich in den Bildern in den letzten Jahren geschaffen habe. Und dann aber eben, wir hatten 2020, ich hatte auf einmal sehr viel Zeit, um mich um ganz neue Projekte zu kümmern, sofern die halt umsetzbar waren. Das waren ja doch sehr schräge Zeiten. Und ich bin dann irgendwie auf die Veredelungsidee gekommen. Also dieses Heavy Rusty Metal Work, Printwork ist eine Zusammenarbeit von den, oder eine Symbiose von den Bildern, die ich gemacht habe, ohne Photoshop, ohne Models, sondern mit ganz, ganz dem normalen Besucher, also ganz, ich will nicht einfachen Menschen sagen, aber von dem Menschen, der mich dann damals, wo auch immer besucht hat, ob ich bei jemand zu Hause jemand fotografiert habe oder ob hier Arte Tracks war mal bei mir zu Hause, die haben auch in der Zeit, wo man nicht so viel Kunst zeigen konnte, mich mal zu Hause interviewt und da haben wir halt eben auch das Gleiche gemacht für die, damit die halt wissen, Mann, ich brauche eine Bühne für meine Kunst. Die ist aber damals weggebrochen, wie wir alle wissen. Und mit ein bisschen Interesse an so Rostarbeiten bin ich dann einmal zu den Jungs, die heißen Gara, die sitzen in Bayern und die machen sehr viel mit so Schweißarbeiten. Okay. Und die haben zu den Schweißarbeiten noch ein bisschen Rost draufgesetzt. Dann war ich interessiert an dieser Rostgeschichte und habe dann einfach mal kurzerhand bei verschiedenen Händlern habe ich dann Wasserstoffperoxid oder Salpetersäure, Zitronensäure, Essigsäure. Ich habe verschiedenste Phosphorgeschichten gekauft.
Hey, reines Chemielabor.
Reines Chemielabor. Manches ist auch irgendwie nur zu gewissen Größen und Mengen verkaufbar, weil drüber wäre das dann schon explosiv und da muss man aufpassen. Ich habe auch eine wunderbare Freundin, die bei der Apotheke arbeitet. Die hat mir dann auch noch irgendwie manche Mittel gebracht, die sogar ein bisschen mehr prozentig sind, als der Hagebaumarkt oder der Baumarkt irgendwie hergibt. Und damit habe ich dann angefangen, meine Bilder zu veredeln. Und veredeln heißt, ich kaufe Metall in großen Mengen, schneide mir diese zurecht, überlege mir, welches Motiv ich von meinen Motiven draufdrucken möchte, habe dafür dann einen Drucker, Erik von Glastricks hier in Berlin kennengelernt und gefunden. Dem sein Drucker, der schwebt irgendwie so 2 bis 7 Millimeter oberhalb der Oberfläche des zu bedruckenden Materials. Das heißt, ich habe da eine Möglichkeit, ein paar Unebenheiten reinzubekommen.
Also so 3D so ein bisschen?
Oder ein bisschen wie 3D, aber nicht, dass ihr jetzt vorstellt, dass es jetzt irgendwie so richtig ins Auge sticht. Nee. Aber ich habe dann einfach mal so 20, 30 Gramm von Eisen Pulver genommen, dann an manchen Stellen auf dem Metall aufgelegt und dann halt mit der Salpetersäure einwirken lassen, Wasser drüber, das dann irgendwie so alle 2 Wochen ein bisschen bestäubt oder ist halt auf dem Balkon gestanden und dann entstehen diese Rostflecken, also vorher Sandstrahlen, damit die Legierung weggeht, dann sich eine Skizze machen, welches Motiv kommt wohin, was soll rostig werden, den Bereich drumherum mache ich dann, versiegel ich dann, also das heißt, da kommt dann kein Rost mehr zustande und der Rest drumherum wird dann zum Teil angemalt, wird halt rostig gemacht. Ich habe mir einen, wie sagt man, so ein Brenner, so ein Unkrautvernichter,
so ein Brenner,
ne? Hat man für den Garten ab und zu, oder hier die Baustellenjungs haben das am Teer, das habe ich mir dann auch zugelegt und dann schweiß ich, also dann löte ich einmal hier das ganze Zeug ein, mache dann Wasser drüber, es rostet, es splittert. Dann kann ich meinen Druck draufsetzen und dann ist es so, dass ich diese Arbeiten, ich habe etwa 30 Arbeiten in meiner Wohnung noch zu stehen, die besprühe ich unregelmäßig und ich sehe den Verlauf, wie das dann rostet.
Dann entwickelt sich das ja weiter.
Es entwickelt sich ja weiter und das ist ja dann irgendwann der geile Scheiß gewesen. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Corona, ne, diese Zeit hat mir geholfen, ein paar Sachen an mir zu entdecken, dass ich noch mehr getrieben bin von irgendeiner neuen Technik, meine Bilder irgendwie umzuwandeln, weil Papier war dann schon irgendwie out. Ich habe schon so oft auf Papier gedruckt und ich habe schon so viel Papierarbeiten weggeworfen, weil ne, wenn du es 2-3 Mal aufhängst, dann hast du irgendwann unten so eine Schmierecke und so, dann kannst du es nicht mehr als Kunst oder so alt verkaufen. Damit kannst du auch nicht mal mehr Geschenke einpacken. Aber hier mit so einer Metallplatte schön an die Wand über dem Kamin, was dann weiterhin rostet.
Die hält Jahrzehnte, ne?
Die hält Jahrzehnte, aber sie verändert sich, ne? Also ich sehe auch anhand von den Beispielen, also ich habe dann irgendwie Druck genommen von einer älteren Dame, die so ein bisschen in die Kamera blickt. Das war ein ganz normales Bild, aber drumherum rostet es und aus schwarzem Rost ist jetzt brauner Rost und die sehen schon ein bisschen aus wie Feuer, wie so Flammen, die an ihr hochwachsen. Ja. Also wenn das Bild irgendwann den richtigen Zustand hat, werde ich auch dieses wieder fotografieren und dann auch wieder ins Internet setzen. Ich mag immer gerne diese Veränderungsbeispiele mit reinbringen, dass ihr seht, ey, das habe ich vor einem Jahr gemacht und heute sieht es so aus und natürlich werde ich das dann auch immer mal verkaufen.
Sehr schön. Ja, wie diese 2x2 von Warhol oder sowas.
Genau, diese, ja. Bananen und
so. Ja, das habe ich jetzt noch nicht mal dahinter vermutet. Das finde ich aber cool. Also das, ich habe jetzt gerade in so einem wirren Moment gehabt, sowas könnte ich mir fast als Grabstein vorstellen irgendwie. Ne? Dass sozusagen der Mensch, dass der Mensch quasi so ein bisschen weiterlebt.
Ja.
Ne? Also ich mag Friedhöfe. Okay. Aber die Steine oder was da so alles ist, das ist für mich so, ja, keine Ahnung, fantasielos, sagen wir es mal so. Also, mein Gott, ich bin ja jetzt nicht, ich richte jetzt nicht über die das da hinstellen, sondern ich habe für mich zum Beispiel entschieden, dass ich einfach so ein Holz, irgendwas mit Holz haben möchte, ne? So, dass es verwittert und nach 10, 15 Jahren oder was weiß ich, keine Ahnung, was meine Familie da mit mir macht.
Ja.
Nee, dass das sozusagen einen Verwandlungsprozess hat. Und du bist jetzt quasi auch so, nur das kam jetzt gerade so in den Sinn. Ich glaube, das ist auch mal was anderes, ne? Dass sozusagen, ne, wenn du den Menschen, manche haben ja so ein Bildchen drin, das ist, finde ich manchmal so richtig traurig, aber manchmal auch rührend, ne, wenn da jemand noch so ein Bildchen da reinhaut.
Ja.
Aber so hast du uns sozusagen, könntest du die Person nehmen oder wie auch immer und dann sagen, guck mal, ne, und hier durch die Witterung und tralala bist du immer wieder neu quasi. Ne?
Ja.
Du kannst ja quasi alle 10 Tage neu gucken und da hat sich schon wieder was getan. Also das finde ich so richtig. Also nur so als Idee.
Ja.
Schließt sich kurz mit irgendeinem.
Aber Thomas, das ist tatsächlich, also ich wäre am wenigsten auf diese Idee gekommen, aber du hast tatsächlich so ein bisschen den Nagel auf den Kopf getroffen. Du hast recht, weil die Leute wollen ja vielleicht, also man hat ein Bild, das wird dann irgendwo draufgedruckt, das wird dann irgendwo auf so einen Grabstein mit reingemacht und so und dann ist alles verwelkt drumherum und der Stein bleibt immer der gleiche. Tatsächlich, meine Idee war ja, weil ja alles so ein bisschen, es verliert sich. Ne? Wir hatten mit 2020, also ich will nicht die ganze Zeit auf dem Thema rumreiten, was damals passiert ist. Es ist jetzt auch zu Ende und gut ist und ich habe damit auch keine Probleme. Es hat nur sehr viel bei mir, in mir bewirkt. Ne? Eben, dass man Kunst jetzt machen muss, das verwelkt, weil unsere Kunst verwelkt ja irgendwann auch. Wir werden irgendwann nicht mehr... Wir werden nicht mehr bekannt sein. Also ich bin sowieso nicht irgendjemand, der bekannt ist. Ich mochte ich mag meinen kleinen Kiez und dass man hier ne, so. Ich mochte das aber natürlich auch in welchen fetten Museen auszustellen. Aber das jetzt zum Beispiel mit der Übertragung, dass diese Bilder, die ich von den Leuten gemacht habe, also wenn wir sie jetzt nicht so arty machen würden und die sagen, ich möchte das gerne als Grabbild haben, weil bei den Ausstellungen habe ich irgendwelche Hochzeits Anniversaries, also Hochzeits-Dings gefeiert. Ich habe dann irgendwie 25 in die Hand von einem Brautpaar, die dann im Brautkleid und in dem Smoking dann zu einer Ausstellung gekommen sind, habe ich das dann in weiß gemacht und so. Ja. Sowas könnte man dann natürlich machen mit der Person, die man dann eben auf ein großes Metallstück dann ordentlich und schön drauf druckt und alles drumherum kann ja dann anfangen zu rosten. Es wird dann splittern und es wird
die Wandlung im meisten Sinne, ne? Das ist ja kein Stillstand. Ne?
Nee, also es ist
so
nie
gesehen
Stillstand.
Fand ich das. Ja, nee, also war nur so. Also vielleicht frage ich dich nochmal, wenn es soweit bei mir ist.
Ne? Ach, lass dir Zeit bitte.
Vielleicht hast du bis dahin schon wieder neue Ideen. Ne? Aber das finde ich klasse. Was mir noch in den Sinn kam, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist der Michael Weseli, der diese Ultralangzeitfotografie gemacht hat. Der hat mit einer selbstgebauten Lochkamera mit einer Mini-Öffnung hat er über Jahre zum Beispiel den Bau des Potsdamer Platzes dokumentiert. Kennst du das?
Nein.
Okay, also, nee, der ist glaube ich, Jahrgang 63 oder sowas. Und der hat irgendwann mal so eine selbstgebaute Lochkamera gebaut und irgendwo hingestellt auf irgendein Gerüst oder gegenüber vom Potsdamer Platz und dann über Wochen hat sich das sozusagen aufgebaut und er hat es dauerbelichtet gehabt. Und mit Filtern und sowas hat er sozusagen so wenig Licht drauf gelassen, dass nur noch das zu sehen war, was am längsten dabei ist. Das ist irgendwie so eine geniale Idee. Das dachte ich nur so mal, wenn man unsere, ne, hier die Technik hier Olympus oder was du jetzt gemacht hast, ist sozusagen der kurze Moment und er hat ja sozusagen dann auch, was weiß ich, wie eine Tulpe verwelkt, ne, über eine Woche, ne, dann so langsam so einfällt. Ne. Das fand ich auch so, wollte ich nur so reinwerfen für, was Langzeitbelichtung sonst noch machen kann.
Das ist richtig.
Also ist der Michael Weseli, Open Shutter hieß die Ausstellung, die war, glaube ich, auch im MoMA oder sowas. Ne. Da hat er halt so mal ganz was anderes gemacht. Hast du, wenn du noch irgendeinen Wunsch hast, wie deine absolute Wunschkamera aussieht?
Hast du irgendwas? Oh, das ist schwierig tatsächlich, weil ich gerade gar keine Ahnung habe, außer dass jetzt eben das Olympus oder gerade die UM1, also nicht die IM1, das ist verwechselt, sondern die UM1. Ich bin gerade tatsächlich so weit raus aus der, was geht gerade ab in dem Bereich Kamera. Da würde ich mich aber auch irgendwann mal wieder dran setzen und zu gucken, wer ist denn eigentlich jetzt irgendwie. Ich habe natürlich durch diese ganzen Ausstellungen unterschiedlichste Fotografen kennengelernt. Die waren früher auch Ambassadoren und Visionaries von Olympus, sind aber jetzt zum Beispiel Brandon Leclerc, ein großartiger Freund und toller Fotograf, der ist jetzt eben Ambassador für Sony. Der hat mir auch schon irgendwie gesagt, ja, willst du nicht mal irgendwie was mit einer Sony anfangen? Dann hört man, also ne, dann lese ich immer so kurz drüber, ey, Sony ist schon ziemlich abgeschmackt. Fast alle Musikvideos sind mit einer Sony gedreht. Ne? Also auch die Behind-the-Scene-Geschichten und manche auch richtigen, die werden da nicht mit einer Red oder mit einer Snapper-Kamera, sondern wirklich nur mit so einer, ich sag jetzt mal, Sony Alpha aufgezeichnet. Die hat ihre Vorteile, die hat ihre Nachteile. Andere Kameras hier, Fuji und Luminix und so, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ich habe leider gerade keine Ahnung, welche gerade gut ist und welche für mich gerade gut wäre. Also im Moment bin ich selber, ich bin ein bisschen am Schauen und freue mich, dass ich irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich mir die nächste wieder kaufen werde.
Ja, so ein bisschen drauf gucken tue ich schon, aber interessieren. Also kaufen, ich habe die hier schon seit, keine Ahnung, ne? 9 Jahren.
Ja, Wahnsinn.
Ist mir nur einmal runtergefallen, dann klar war sie kaputt, aber da habe ich mir eine gebrauchte neue geholt und dann war dann auch gut. Ne? Weil im Grunde, der Innovationsgrad ist ja wirklich minimal. Ne? Also, dass da wirklich mal wieder was Neues erfunden wird, also dann wollen wir gar nicht so technisch drüber reden. Dass, allerletzte Frage, die ich noch habe, diese Smartphone, da gibt's auch, kennst du dich da auch mit Apps aus oder sowas, die dann auch teilweise sowas können? Oder sagst du, nee, da bist du nix?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich, ich arbeite ja, wie gesagt, ja auch mit den Kameramännern und Frauen zusammen. Hab jetzt letztens irgendwie Capture entdeckt. Capture funktioniert bei den neuen Handys eigentlich recht gut. Also so 13, 14er iPhone oder diese guten Xiaomi oder Huawei oder so, wie die alle heißen, diese Zungenbrecher. Da funktioniert diese App fantastisch, weil du kannst ja die Sensorgröße, welcher Kamerahersteller, welches Objektiv kannst du simulieren und das ist der Wahnsinn. Du kannst damit genauso gut Fotos und Videos machen, halt eben, weil diese App, die kostet natürlich auch ein paar Mark, aber die ist in meinen Augen ziemlich, ziemlich weit oben. Dann gibt es noch AC/DC und es gibt bestimmt noch zig weitere Apps. Ja. Ich habe mir ein, zwei Mal irgendwelche auf meinem alten Handy runtergeladen. Die funktionieren für den gewissen Bereich natürlich ganz gut. Vergleiche ich das dann aber mit einer Capture und dann, was man da dann eingegeben hat und eine schöne 25er Weitwinkel und sowas drauf, dann sieht das Bild so viel besser aus, dass ich sagen möchte, dass die Handys schon ziemlich weit fortgeschritten sind, diese KI, die eingebaut ist, dann dieses Drumherum noch ein bisschen berechnet. Ja. Leider, da kommen manche Handys doch schon ziemlich nah an die Qualität einer sehr guten Kamera.
Ja, dann wende ich doch an Smartphone-Hersteller.
Ja, nein.
Ich meine, da ist der Innovationsgrad auch nicht mehr so enorm, aber früher, ne, wenn du mal die ersten Bilderchen angeguckt hast, da denkst du, oh Schreck, ne? Aber heute, mein Gott, ne? Also ich, Das ist das Ding, was ich dabei habe. Fertig, aus. Ne?
Ja. Und es gibt auch diesen großartigen Greg Williams, der sagt auch, dass er, also erstens natürlich mit einer normalen Kamera macht er natürlich viel weitaus bessere Bilder. Die sieht man auch, die Unterschiede. Aber er hat einfach nur so einen kleinen Aufsatz auf seiner Kamera. Das ist ein Auslöser. Und man hat auch die Kamera viel fester im Griff. Und das sind die kleinen Sachen. Ne? So ein Gimbal an der Kamera oder eben so eine Befestigungsvorrichtung, die dann dass die Hand nicht mehr direkt auf das Gehäuse zulassen, sondern du hast es separat.
Auch den Auslöser ein bisschen separat, ne? An einer anderen Stelle, ne? Dass man da nicht immer so komisch umgreifen muss.
Das ist es. Ja. Und da sehe ich auch tatsächlich, also eben weil auch KI wird dann viele Jobs in unserer Industrie werden die wahrscheinlich einstampfen, weil die KI natürlich das dann mit in 10 Sekunden erledigen wird, was wir wahrscheinlich in mehreren Stunden Vorbereitung, Aufbau, Bild machen, Bildbearbeitung und dann ist das Produkt fertig. Ja. Aber da sind diese Handy-Geschichten doch schon ziemlich weit vorne. Also auch wenn ich ein Verfechter von Handy-Kameras und Bildern in dem Bereich bin, ne, ich mag alles gerne aus noch so dem Oldschool-Handwerk, alles autodidaktisch selber beigebracht. Und
wie dann, Polar quasi, ne?
Ja, genau. Ja, wenn man das so als Krankheitsbild sagen möchte. Macht Fotos, aber macht sie mit einer Kamera, bitte.
Ja, nee. Du bist ja auch ein Verfechter von keine super Nachbearbeitung. Ne? Und wenn einer denkt, ja, das ist ja alles Photoshop, nein, dann wackelt der Bert mit dem Kopf hier. Ja. Alles out of the cam quasi. Ne? Ja. Klar, wird da so ein bisschen, kannst ja noch so ein bisschen was machen, aber das ist kein Photoshop.
Das ist null, nichts.
Nee, sehr schön. Wunderbar. Mensch, Bert, da haben wir doch sehr interessante. Mal was anderes, also dich wollte ich schon eine ganze Zeit lang mal als Gast haben.
Vielen Dank.
Und du hast mir vorhin gesagt, das wäre dein erster Podcast gewesen, das kann ich am Leben nicht glauben.
Du, ja. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber entweder habe ich mich immer gedrückt oder ich habe vielleicht irgendwelche, sowas wie bei dir, ne? Du hast ja direkt raus, hast du Bock beim Podcast mitzumachen, dann und dann wäre ich irgendwie zur Verfügung. Habe ich gemeint, oh nee, wir müssen so ein bisschen verschieben, weil ich komme gerade dann irgendwie aus Rotterdam, aus einem Job raus. Lass uns doch warten. Und da habe ich dann gedacht, ach ja, also dann versuche ich es doch mal, ne? Podcast, sehr gut. Hat man ja auch in den 2020er Jahren und so, also 2020 ist eben vor 3-4 Jahren, habe ich mir das halt natürlich dann in der Zeit, wo ich nicht viel zu tun hatte, angehört, habe dann auch verschiedenen guten Bekannten, also auch interessiert, also von Menschen, von denen ich irgendwie in ihrer Art sehr interessiert bin, natürlich angehört. Und jetzt durfte ich endlich mal dabei sein. Das finde ich sehr schön. Ja. Auch natürlich danke dir. Danke, dass du auch noch irgendwie so ein paar Erinnerungen. Ich musste ja gestern und vorgestern so ein bisschen was aufarbeiten. Ja, wie war denn Köln und wie war denn Wien? Und
was war denn da?
Das waren super Ausstellungen. Genau, die waren zeitgleich zur Fotokina. Das heißt, wir hatten jeden Tag die Hütte voll. Daran konnte ich mich dran erinnern. Habe ich dann gefreut. Ja, stimmt, dann bist du da aufgekreuzt. Dann hatten wir noch diese Begegnung in Wien mit diesem abgeschmackten Postamtgebäude, das war ja auch eine fantastische Ausstellung. Also die Ausstellung selber, da waren tolle Künstler. Das waren wirklich gute Erinnerungen und deswegen freue ich mich tatsächlich, heute mal hier gewesen sein zu dürfen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Also ich packe die ein paar Bilder von dir in den Blogpost.
Ach, sehr gerne.
Vielleicht hast du noch irgendwelche, ich glaube Instagram, Facebook, bla bla bla, da bist du schon vertreten und vielleicht der ein oder andere Link, den du da noch hast. Und beim nächsten Mal ist Weihnachten. Also, das ist meine 350. Folge. Also du bist jetzt 349, die nächste ist die 350. Folge. Da werden wir eine Wunderkerze abbrennen lassen.
Sehr gerne.
Und mal gucken, was wir da machen. Wir haben uns gerade mit meinen Kollegen, ich habe ja noch ein paar Co-Hosts, ne, werden wir uns verabreden und dann, keine Ahnung, Kuchen backen, ich weiß jetzt nicht was. Also alles remote.
Cool. Und benutzt du wenigstens zu deiner 350. Folge den Live-Composite-Modus und nimmst dann ein paar Wunderkerzen und wenn du jetzt zum Beispiel 350 schreiben möchtest, dann sagen ja alle, dann musst du ja, wenn du gegenüber von der Kamera stehst, müsstest du ja spiegelverkehrt schreiben. Oh, aber du könntest dich ja auch umdrehen und dann nimmst du die Wunderkerze wie so ein Stift oder wie Kreide, als würdest du was an die Tafel schreiben und dann schreibst du schön die 3 geschwungen, 3, dann die 5 und die 0 und dann musst du die Wunderkerze aus dem Bild verschwinden lassen und dann hast du sichtbar die 350 richtig geschrieben.
Bert, was machst du jetzt für mich? Ja.
Ich weiß, du schaffst das selber. Du wirst es dann irgendwie... Ich vertraue dir. Du bist ein guter Fotograf.
Ich probiere es. Ich nehme es auf. Also das ist ja jetzt quasi Pflicht. Ne? Dann sage ich, hört euch die vorige Folge an, wer das noch nicht gemacht hat, ihr bösen Buben.
Ja.
Dann sehr, sehr schöne Idee. Wunderbar. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Und keine Ahnung, man sieht sich.
Ne? Hoffentlich gibt es mal wieder eine Ausstellung, wo wir unsere Wege sich dann wieder kreuzen, wir uns dann mal wieder über den Weg laufen können. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ansonsten, wenn du mal in Berlin bist, komm gerne vorbei. Und wenn es bei Austausch und Kunstausstellung bin ich immer gern zu haben. Ich freue mich sehr, von dir zu hören, mein Lieber.
Vielen, vielen Dank. Ne? Und alles Gute und mach's gut. Ne?
Danke, tschüss. Alles Gute dir. Tschüss.